Vater im Himmel, ich danke dir auch, dass wir dich ehren dürfen an diesem Morgen. Ich danke dir, dass wir bekennen dürfen, dass du heilig bist. Danke, dass wir dich anbeten dürfen und danke, dass du uns immer wieder mit hineinnimmst in deine Gegenwart. Danke, dass wir dich heute Morgen berühren dürfen, dass du uns hilfst, ja, dich zu sehen, wie du wirklich bist. Und ich danke dir auch für diesen Morgen, dass du mitten unter uns bist, weil du das versprochen hast. Danke für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Bevor ich mit meiner Predigt anfange, möchte ich nochmal allen ganz herzlich danken, die auch mich gegrüßt haben zu meinem Geburtstag. Und ich kann verkündigen, mein Haribo-Bedarf ist wieder aufgefüllt. So, ihr könnt ganz entspannt sein, am Pastor geht's gut. So, danke auch für die Grüße, sei es digital, per WhatsApp, wie auch immer. Dankeschön für die Segenswünsche. Das Zweite, wo ich euch noch grüßen soll, ist von der Elke Baumann von der Gemeinde in Zell am Hammersbach. Da waren wir letzten Sonntag zum Predigtdienst, die Heike und ich. Und wir sollen herzlich grüßen, auch von ihr und von der ganzen Gemeinde. So, jetzt sind wir noch beim Thema Aufbruch. Und wir brechen noch nicht auf, weil der Gottesdienst zu Ende ist, sondern wir starten in die Predigt. Und wir kommen so, das sind ja so, war eine Predigtserie von 3 Predigten und ich möchte heute einen Abschluss dazu machen. Und wir haben ja uns vor 14 Tagen darüber gehört, was unser bester Treibstoff ist. Letzten Sonntag habt ihr gehört, dass man auffüllen soll, sonst kann man nicht unterwegs sein. Und heute geht es darum, wie verwandle ich diesen Treibstoff, den ich habe, denn auch in Kraft. Das ist ja heute so die Intention. Genau. Und das gefällt uns zurzeit am besten, wenn die Tankuhr ganz voll ist. Weil dann ist unser Auto schwerer und unser Geldbeutel ein bisschen leichter. Aber das ist halt im Moment so. Aber um das geht es, dass wir gefüllt sind und mit dem, was wir von Gott empfangen haben, dass wir das dann auch in unserem Alltag umsetzen und dass es die Räder auf die Straße kommen, muss mal in diesem Bild zu haben. Genau, ich möchte zu den einleitenden Gedanken kommen und dann auch zum Bibeltext. Ich hoffe, dass man diesen Sonntag besser lesen kann wie letztes Mal. Falls das Format immer noch nicht 16:9 ist, dann bitte ich das der Technik zu entschuldigen. Wir lesen aus Matthäus 21, 28 bis 32. Da sagt Jesus Folgendes. Was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte 2 Söhne. Er bat den ersten, mein Sohn arbeite heute in unserem Weinberg. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Auch den zweiten Sohn forderte der Vater auf, im Weinberg zu arbeiten. Ja, Herr, antwortete der, doch er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten, der Erste natürlich. Da sagte Jesus, ich versichere euch, die betrügerischen Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Gottesreich als ihr. Johannes der Täufer kam zu euch und zeigte, was Gottes Wille ist, aber ihr habt ihm keinen Glauben geschenkt. Die Zolleinnehmer und Huren dagegen folgten seinem Ruf. Und obwohl ihr das gesehen habt, kamt ihr nicht zur Besinnung und wolltet immer noch nicht auf ihn hören. Und die zweite Bibelstelle aus Jakobus 2, Vers 17. Da schreibt Jakobus in seinem Brief, genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Also das heißt, unser Glaube darf Räder bekommen, er darf auf die Straße kommen und er soll sich auch in unserem Tun auslegen. Vor 14 Tagen ging es ja bei dem Thema, was unser bester Treibstoff für unser Leben ist. Und der beste Treibstoff für unser Leben ist ja das Wort Gottes, die Bibel, weil sie uns die Wahrheit aufzeigt und auch die Wahrheit überliefert. Und weil alles, was darin beschrieben ist, auch so passiert ist. Und möchte noch ein paar Ergänzungen dazu nehmen. Sie ist der beste Treibstoff für unser Leben, weil die Botschaft heilig ist. Nicht die Bibel in sich ist heilig, sondern die Botschaft, die da drin enthalten ist. Und deshalb ist es immer wichtig, dass wir uns mit ihrem Inhalt beschäftigen. Deshalb nochmal 3 Tipps am Anfang meiner Predigt. Ich komme da zum Schluss nochmal drauf. Entwickle ein Ritual, wie du die Bibel liest. Also mach dir zu einer guten Gewohnheit, Zu welcher Zeit und wo du deine Bibel liest. Ich weiß, man kann die Bibel immer überall lesen, an jedem Ort. Aber ich habe so mein Eckchen, wo ich im Wohnzimmer sitze und das lese ich gerne die Bibel. Und das hilft uns. Ich möchte euch auch ermutigen, nutzt die modernen Kommunikationsmittel. Du musst nicht immer das große, schwere Buch mitschleppen, sondern kannst auch dein Pad mitnehmen. Ich darf keine Werbung machen. Dein Handy überall, wo du das Wort Gottes lesen kannst. Nimm es doch mit und benutze es. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, lass das Wort Gottes gezielt und intensiv in deine Lebenssituation hineinsprechen. Was hat das Wort Gottes mit meiner Lebenssituation zu tun? Mach das. Das Wort Gottes hat viel zu sagen. Und von Silas habt ihr letzten Sonntag gehört. Und da bin ich wieder beim Ritual. Suche dir einen Ort der Ruhe. Also ich kann Gottes Wort nur aufnehmen, wenn ich Ruhe habe. Aus dem Autolärm oder wo ganz viel Lärm ist, da fällt mir das eher schwer, mich zu konzentrieren. Und er hat euch ja gesagt, dass auch Jesus immer wieder Orte der Ruhe aufgesucht hat, um sich im Gebet auf Gott auszurichten und von Gott zu hören. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, hören wir auch von Gott. Wenn wir mit Gott wenn wir zu Gott beten, ist unsere Intention auch, dass er zu uns redet. Zweiter Gedanke, den er euch noch mitgegeben hat, heilige den Sabbat. Also wir brauchen so einen Tag, wo wir uns mal dem Alltagsstress entziehen. Er hat euch auch ermutigt, im Wort Gottes zu lesen, der beste Treibstoff, weil Jesus, als er in der Wüste versucht wurde, hat das Wort Gottes benutzt. Und was natürlich nicht verwunderlich ist, weil er ja ein Lobpreiser ist, hat er natürlich auch hingewiesen, mach Lobpreis und Anbetung. Das kann man auch mit den digitalen Guten machen. Du brauchst ja kein Instrument spielen, sondern du kannst dein iPod, eine MP3-Player ist, glaube ich, uncool, dein Handy benutzen. All diese Dinge, die helfen uns ja. Und was er euch auch noch, wozu er auch noch ermutigt hat, geh auf deine Knie. Und er wollte damit ausdrücken, dass wir Gott unser ganzes Leben geben, dass wir uns ihm hingeben, dass wir unser Herz öffnen, dass wir uns bewusst dem Heiligen Geist öffnen. Und heute in der Predigt geht es darum, wie die Kraft Gottes durch die Bibel und den Heiligen Geist im Leben zum Tragen kommt. Deshalb die Überschrift, verwandle den Treibstoff in Kraft. Das wäre so mein erster Gedanke von heute Morgen. Es gibt keine Kraft außer. Da kommen wir noch drauf, was das außer bedeutet. Es ist ja wichtig und gut, dass wir uns mit der Bibel beschäftigen. Dass wir Gottes Wort und seine Gedanken sollen ja unser Leben, aber auch unsere Gedanken beeinflussen. Was wir aber auch wissen, wir sind ja so eine Mediengesellschaft. Wir werden ja mit Informationen überflutet. Und es kann auch uns mit dem Wort Gottes so passieren, dass wir uns mit dem Wort Gottes füllen, aber so leben, als hätten wir es nie gehört. Stellt euch folgende Situation vor. Jeder weiß, dass ich ein Auto habe. Was würde denn passieren, wenn ich mein Auto volltank, wie es hier auf der Tankuhr war, es in meine Garage oder in meinen Stellplatz stelle und anstatt mit dem Auto zu fahren, würde ich es dort stehen lassen. Und ständig würde ich jeden Tag kommen, 5 Liter, 10 Liter Benzinkanister nehmen und meinen Tank wieder auffüllen wollen. Habt ihr das Bild? Tank ist voll, ich komme mit dem Kanister, fülle nach. Was würde passieren? Der Tank würde überfließen, logischerweise. Das wäre eine Riesensauerei, weil ich dann auch noch, darf man ja nicht sagen, wäre riesig unangenehm. Ich müsste ja dann die Feuerwehr holen, die das wieder wegmacht. Und ich müsste befürchten, wenn es im geschlossenen Raum wäre, dass wenn ich das Licht anmache, dass die ganze Garage mir um die Ohren fliegt. Ich weiß, das ist ein bisschen ein seltsames Beispiel, aber ich möchte es einfach darin illustrieren. Aber als Christen können wir uns doch auch so verhalten. Wir können christliche Bücher lesen. Wir können von morgens bis abends die Bibel studieren, Predigten hören, Bibelabende besuchen, in die Kleingruppe gehen, Gottesdienste mit den besten Predigern besuchen. Wenn es aber bei diesen Beschäftigungen bleibt, die ja in sich per se gut sind, also ich ermutige ja, lies in der Bibel, hör christliche CDs, geh in Predigten, dann werden wir überfüttert. Dann werden, und jeder weiß, wenn er mal zu viel gegessen hat, wenn man zu viel isst, macht unser Körper etwas Schlaues, er setzt die Verdauung an, aber wir werden müde und träge. Und wir fragen uns dann, warum erlebe ich all das nicht, was im Wort Gottes steht? Warum passiert es nicht? Warum erfahre ich nicht mehr von Gott? Wir sind mit dem Wort Gottes so randvoll, wir kennen uns mit vielen Themen aus, wir wissen genau, was und welche Sicht die richtige ist, doch von der Kraft Jesu merken wir nichts. Und zur Zeit Jesu, und da nimmt ja Jesus auch Bezug, gehörten ja auch die Schriftgelehrten zu diesen Menschen. Und Jesus hat über sie Folgendes gesagt. Es steht in Matthäus 23, in den Versen 2 bis 3. Die Schriftgelehrten und Pharisäer sind dazu eingesetzt, euch das Gesetz von Mose auszulegen. Richtet euch nach ihren Worten und tut alles, was sie euch sagen. Nehmt euch aber kein Beispiel an ihren Taten, denn sie halten selbst nicht ein, was sie von anderen verlangen. Das ist mal ein hartes Wort. Also die Schriftgelehrten können das Wort Gottes auslegen, sie kennen es gut. Aber uns geht es auch, wenn unser Wissen von der Bibel nur hier oben Kopfwissen bleibt und in unserem Leben keine Hände und keine Füße bekommt, dann kann das Wort Gottes seine Kraft nicht entfalten. Dann kann man vielleicht sehr wohl über biblische Themen streiten, vielleicht meist über Dinge, die mit unserem Leben gar nicht so relevant sind. Seht, die Bibel ermutigt uns sehr zu beten. Das ist so. Wenn ich diese Wahrheit aber nicht lebe, wenn ich nicht bete, dann erlebst du nicht die Kraft vom Gebet. Du erlebst keine Gebetserhörung. Und Gebetserhörungen ermutigen uns nun mal. Also ich freue mich immer, wenn ich zu Gott bete und Gott erhört mein Gebet. Dann weiß ich, ich habe einen lebendigen Gott. Ich mache nicht nur eine fromme Übung, sondern ich weiß, ich habe das Herz Gottes berührt und er antwortet jetzt auf mein Gebet. Ich möchte nochmal das Beispiel vor 14 Tagen wiederholen. Da haben sich ja diese vier Geistlichen über das Wort Gottes und über die verschiedenen Bibelübersetzungen unterhalten. Der eine hat die King James Bibel für die beste gehalten, weil sie einfach und schön im Englisch geschrieben ist. Der zweite hat mir die revidierte amerikanische Übersetzung vorgezogen. Das können wir jetzt mit Luther und Elberfelder vergleichen. Der dritte dagegen hielt die Moffats Übersetzung, vielleicht die gute Nachricht, die Hoffnung für alle. Die fand er am besten, weil sie eine moderne Sprache hatte. Und der vierte hat überhaupt nichts gesagt. Und dann haben sie gefragt, sag mal, was ist denn deine Lieblingsbibel? Was ist denn das Thema, der Text, wo dich am meisten anspricht? Und dann hat er Folgendes gesagt. Ich halte die Übersetzung meiner Mutter für die beste. Und das war den anderen drei natürlich völlig neu. Hat die auch eine Bibel übersetzt? Das war ihnen völlig unbekannt. Und er hat dann gesagt, jawohl, das hat sie getan. Sie hat sie ins Leben übersetzt. Und das war die überzeugendste Art, die mir je vorgekommen ist. Und wisst ihr, wir sind ja in unserer Gesellschaft, in unserer Umwelt, die einzige Bibel, die die Menschen draußen lesen. Jesus hat Folgendes gesagt in Johannes 6, Vers 49. Wer sich meine Worte allerdings nur anhört und nicht danach lebt, der ist wie einer, der auf das Fundament verzichtet und sein Haus direkt auf die Erde baut. Bei einem Hochwasser unterspülen die Fluten sein Haus und es wird mit einem Mal einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Also wer nur geistliches Wissen anhäuft, hat noch keine Kraft. Dann stürzt sein Haus beim ersten Sturm ein, hat keine Kraft zum Widerstehen. Nochmal die Stelle vom Jakobusbrief. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Also, ich möchte wieder dieses moderne Wort benutzen. Wenn ich die Bibel lese, dann darf das einen Impact auf mein Leben haben und ein Resultat. Wir alle oder die, wo in Israel waren und die auch noch nie in Israel waren, aber alle haben schon davon gehört, vom Toten Meer. Das heißt so, weil es tot ist. Wir wissen, dass in das Tote Meer Wasser fließt, aber es fließt nicht mehr ab. Und das Salzgehalt im Toten Meer ist so hoch, dass da kein Leben entsteht. Also du kannst dich da wirklich reinlegen und du gehst nicht unter. Oder solltest das auch nicht tun, weil das nicht so ganz gut für deine Gesundheit ist. Aber ich finde das ein gutes Bild. Also so ist es auch mit unserem Leben, wenn unser Tank nur gefüllt ist und nur füllen und es nicht ausleben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, dann werden wir nie erfahren, wie wir aus der Kraft Gottes leben können, weil unser Glaube dann nicht lebendig ist. Das ist der zweite Gedanke von heute Morgen. Es gibt keine Kraft, außer man tut es. Du kannst jetzt ein Buch kaufen oder sogar viele Bücher kaufen über die Elektrizität. Da kannst du nachlesen, welche Auswirkungen hat die Elektrizität, der Strom. Welche Wirkung, welche Gefahren, wie kann man es gebrauchen? Wahrscheinlich könnte man mit den Büchern ganze Bibliotheken damit füllen. Aber sich mit der, und du kannst dich ein Leben lang mit der Lektüre damit beschäftigen. Aber mit dem Lesen von diesen Büchern wirst du keine einzige Lampe zum Brennen bringen. Keine E-Mail verschicken, keinen Motor starten. Denn nicht angewandte Theorie bringt keinen Nutzen. Um Strom zur Wirkung zu bringen, sollte man die guten und richtigen Erläuterungen und Anweisungen, die in diesen Büchern stehen, in den Fachbüchern, lesen, sie genau befolgen und dann in die Praxis umsetzen. Wer schon mal spät abends nach Hause gekommen und hatte noch Hunger? Viele, oder? Stell dir folgende Situation vor. Du kommst spät abends von der Arbeit zu Hause, hast 10 Stunden gearbeitet oder 12, kommst hungrig nach Hause und freust dich aufs Abendessen. Und an deinem Essenstisch liegt ein Zettel von deiner Frau, die dich sehr liebt. Dein Essen steht im Kochbuch auf Seite 101. Dann sagst du Danke fürs Gespräch und sagst Danke, ich wusste gar nicht, dass ich heute Abend fasten will. Von diesem Zettel wirst du nicht satt werden. Verstehen wir die Logik, die dahinter steht? Deshalb reicht es auch nicht aus, über jedes biblische, theologische Thema was zu wissen. Die Kraft Gottes kommt nur dann in unserem Leben zum Tragen, wenn wir das, was wir erkannt haben, auch tun. Für mich sehr wertvolle Pastorin hat mal gesagt, es gibt keine Wahrheit außer der Wahrheit, die wir leben. Und die Bibel ermutigt uns sehr, dass das, was im Wort Gottes steht, dass wir es auch in unserem Alltag umsetzen. Im Psalm können wir Folgendes lesen. Da steht im Psalm 119 im ersten Teil, in 9a. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Und die Antwort ist klar und deutlich. Im zweiten Teil lesen wir nämlich, indem er sich an dein Wort hält. Und jetzt kommt der wichtige Satz, und es befolgt. Also der Schlüssel zur Kraft Gottes liegt in diesem kleinen Wort tun und befolgen. Jesus macht da auch wieder einen Vergleich, wie die Menschen sind, die sein Wort nicht nur hören, sondern auch tun. Und wisst ihr, die Idee von unserem Sonntagmorgen-Gottesdienst ist ja die eine, dass wir zusammen Gott anbeten, dass wir zusammen Gottesdienst feiern, dass wir zusammen eine Predigt hören. Aber die Idee ist auch das, was ihr hört, dass ihr es im Alltag umsetzt. Es geht nicht primär, dass wir hinterher sagen, das war eine gute Predigt oder keine so gute Predigt, der hat heute Salbung gehabt oder keine Salbung. Ist natürlich auch entscheidend, gar keine Frage. Aber die Frage ist doch nachher am Ende des Tages, wie setze ich das im Alltag um? Ich lese nochmal in Lukas, in den Versen, in Lukas im 6. Kapitel, die Verse 47 bis 48. Also Jesus ermutigt uns ja, dass wir sein Wort nicht nur hören, sondern dass wir es befolgen und auch anwenden. Da sagt Jesus, wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine tiefe Baugrube aus, dann legte er die Fundamente seines Hauses auf felsigen Grund. Als aber ein Hochwasser kam und die Fluten gegen das Haus brandeten, konnten sie keinen Schaden anrichten, denn das Haus war gut und stabil gebaut. Also Jesus ermutigt uns da sehr. Hey, wenn dein Lebenshaus Fundament haben soll, Stabilität haben soll, dann richte dich nach meinen Worten. Weil ja Jesus selber das Wort ist. Und weil wir so viele Wahrheiten im Wort Gottes lesen können, dass unser Leben gelingen kann. Und ich glaube, wir hätten in unserer Gesellschaft viel, viel weniger Probleme, wenn alle Menschen sich ans Wort Gottes halten würden. Dann gäbe es keine Korruption, dann gäbe es keinen Krieg und all diese Dinge. Petrus hat ja zu den Leuten gesagt, die ihn am Pfingsten zugehört haben, und die ihn gefragt haben, was sie nun machen sollen, wenn das alles stimmt, was er ihnen predigt, sagte ihnen Folgendes. Apostelgeschichte 2,28. Kehrt um zu Gott, also sie sollen Buße tun, forderte sie Petrus auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Das war die Aufforderung von Petrus, nun kann es ja aber sein, dass einige Zuhörer da waren, die die Predigt super fanden, die gesagt haben, jawohl, man muss umkehren. Das leuchtet uns ein und dann sind sie nach Hause gegangen und sind nicht umgekehrt. Sie dachten, es genügt, wenn ich das weiß. Und auch heute noch ist es doch so, dass viele Menschen das Evangelium hören, die genau wissen, was sie tun sollten. Sie finden das Evangelium, die frohe Botschaft, wirklich super, richtig und gut. Aber wenn es denn um den Schritt geht, es wirklich zu tun, dann weicht man aus. Dann gibt man sich vielleicht sogar der Illusion hin, weil ich das Evangelium verstanden habe und weiß, was zu tun ist. Deshalb bin ich schon Christ. Und wenn, eigentlich sind sie nur einen kleinen Schritt davon entfernt. Es braucht nur ein kleines, ehrliches Gebet. In Römer 10, Vers 13 schreibt Paulus, denn jeder, und hier steht wirklich jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr heute Morgen im Gottesdienst sitzt und diesen Schritt in eurem Leben noch nicht getan habt, dann tu es heute. Am Ende vom Gottesdienst wird das Gebetsteam stehen. Die werden mit euch beten und du kannst dein Leben Jesus übergeben. Denn sonst bist du verloren. Es geht beim Evangelium immer um Leben und Tod, um Himmel und Hölle. Denn gerettet wird man ja nicht, weil ich die Botschaft vom Evangelium kenne und verstehe. Das ist die Voraussetzung, dass ich diesen Schritt tue. Aber der ganz konkrete Schritt bedeutet umkehren, Buße tun, Jesus nachfolgen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass ich meine Schuld im Gebet bekenne und sage und Jesus in mein Leben, in mein Herz einlade. Dass ich ein Jünger Jesu werde, dass ich Jesus in mein Leben aufnehme und sage, du bist der Herr jetzt in meinem Leben. Und das, was ich jetzt gesagt habe, kann man auf viele Beispiele aus der Bibel anwenden. Du kannst noch so viele Bücher lesen über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn du das nicht glaubst, wenn du die Schritte nicht nach vorne tust, wird da nichts passieren. Wenn du willst, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen und du gehst nicht und du verkündigst es ihnen, dann wird nichts passieren. Wenn du ein Wunder erwartest und betest nie für ein Wunder, dann wird es nicht passieren. Aber wenn wir Jesus nachfolgen und der Heilige Geist in uns lebt, sollte es doch ganz selbstverständlich sein und ganz normal sein für uns Christen, dass das, was wir in der Bibel erkennen, mit Hilfe vom Heiligen Geist auch umsetzen. Und wenn wir es anwenden, dann werden wir die Kraft Gottes, die darin steckt, auch erkennen und erfahren. Vielleicht fällt es uns schwer, immer ehrlich zu sein. Aber wenn wir ehrlich sind, werden wir die Kraft Gottes in unserem Leben erfahren. Wenn wir den Auftrag, das Evangelium zu verbreiten, ernst nehmen, dann werden wir die Kraft Gottes erfahren. Und ob ihr mir es glaubt oder nicht, wer von euch hat denn so Charakterzüge, wo ihr denkt, das wäre gut, wenn sie sich ein bisschen ändern würden? Das steht mir im Weg. Wie machen wir es dann? Anstrengen, noch mehr anstrengen, noch mehr gute Miene zum bösen Spiel machen. Wie machen wir das? Wir lesen im Hebräerbrief Folgendes. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Glauben wir das? Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Deshalb meine Bitte, und das meine ich ganz ehrlich, erlaubst dem Wort Gottes, dich zu erforschen, zu durchleuchten, und wenn wir es ihm dennoch erlauben, dass er uns auf unsere Schwachstellen aufmerksam macht und wir dann bereit sind, darauf zu reagieren, dann erfahren wir die Kraft Gottes in unserem Leben. Also ich glaube dran, dass ich bin ja kein sehr geduldiger Mensch. Das entspricht irgendwie nicht meiner Persönlichkeit. Also, was sehen, anpacken und tun. Aber ich bin voller guter Hoffnung, dass diese Frucht des Geistes auch in meinem Leben nochmal zur Entfaltung kommt. Vor allen Dingen, dass ich mit mir selber auch geduldig sein kann. Aber im Ernst, glauben wir, dass Gottes Wort unseren Charakter verändern kann? Weil Jünger sein bedeutet ja nichts anderes, wie ich werde Jesus ähnlich. Das ist die Idee von Jüngerschaft. Und ich darf es doch zulassen, dass Gottes Wort mich verändert. Und Gottes Wort kann uns so verändern, wie wir das aus eigener Kraft nie schaffen können. Ich habe eine interessante Bibelstelle gelesen und dieser Mann ist mir auch zum Vorbild. Und vielleicht habt ihr in diesem Buch auch schon gelesen, es steht auch in der Bibel, im Buch Esra. Ich könnte jetzt die ELD-Schüler fragen, habt ihr schon Esra gelesen? Nicht so viele Handstrecke. Genau, die müssen nämlich bis Ende vom Schuljahr das Alte Testament durchgelesen haben. Oder sollten, nicht müssen. Und in Esra 7, Vers 10 steht, Esra widmete sich von ganzem Herzen der Aufgabe, das Gesetz des Herrn zu erforschen, es zu befolgen und die Israeliten darin zu unterweisen. Hey, das ist doch eine optimale Reihenfolge. Das Wort Gottes zuerst erforschen, dann selber tun und leben und danach die anderen zu lehren. Das ist doch mal ein guter Ansatz. Also forschen, es tun und dann darf man auch anderen sagen, was ist denn das Geheimnis deines Lebens, dann dürfen wir es ihnen doch verraten. Und mir gefällt es. Und auch Jesus ist hier unser Vorbild. Auch Jesus hat seine Kraft daraus gezogen, dass er den Willen Gottes getan hat. Und ich finde ja wirklich, die Jünger sind ja wirklich auch sehr fürsorglich mit Jesus umgegangen. Als sie mal so die Idee hatten, unser Meister, der sollte auch mal wieder was essen, der sieht so ein bisschen schwach auf der Brust aus oder wie auch immer. Und als die diese Befürchtung hatten, hat ihnen Jesus Folgendes geantwortet. Aber Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Das war mal sein. Dazu hat er mich in die Welt gesandt. Das steht in Johannes 4,34. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt kommen. Vielleicht denkt er am Ende von diesen zwei Predigten, die ich heute und vor 14 Tagen gehalten habe, über das Wort Gottes, dass das, was ich gesagt habe, wie die Kraft Gottes in unserem Leben wirksam sein kann und wird, dass ich da nur eine Seite der Medaille aufgezeigt habe. Weil ich wenig über den Heiligen Geist gesagt habe, weil man das ja bei diesem Thema vermuten könnte, so wie das letzten Sonntag Silas getan hat, so ein Ausgleich. Das könnte man bei so einem Thema ja eigentlich erwarten. Das stimmt vordergründig, dass ich wenig über den Heiligen Geist gesagt habe. Aber vergessen wir bitte nicht, sein Wort ist seine Gegenwart. Ich mir, als ich den Satz in meiner Vorbereitung geschrieben hat, durch die Bibel spricht der Heilige Geist zu uns. Dann habe ich gedacht, ist das richtig? Ja, es ist richtig. Aber der Heilige Geist spricht auch durch die Bibel zu uns. Warum? Weil die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert worden ist. Wir glauben ja, dass die Bibel das Wort Gottes wörtlich inspiriert ist und das hat der Heilige Geist gemacht. Und er ist doch es, der uns die Kraft zur Umsetzung gibt. Ich kann mich noch so anstrengen, geduldig zu sein, wenn der Herr mir nicht hilft, dann funktioniert es nicht. Aber was ich mit den zwei Predigten aufzeigen wollte, ist die Grundlage dafür, dass wir aus der Kraft Gottes leben können. Denn wenn ich das Wort Gottes nicht ernst nehme, wenn ich nicht bereit bin, was mir Gott durch sein Wort klar macht, in meinem Leben umzusetzen, dann verschließe ich mich, dann verschließe ich mir den Zugang, durch den die Kraft Gottes in mein Leben kommen kann und zur Entfaltung kommen kann. Der Schlüssel dazu bleibt der Gehorsam gegenüber seinem Wort. Zum Schluss noch zwei Bibelworte. Jesus hat Folgendes gesagt, Johannes 14, 21 und nachher noch Johannes 14, 23. Wer meine Gebote kennt, seine Gebote stehen in der Bibel, und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Also im Befolgen des Wortes Gottes, im Befolgen seiner Gebote, wirst du mehr Erkenntnis über Jesus bekommen, wird sich Jesus dir zu erkennen geben. Und dann in zwei Verse weiter, in 23. Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wann wohnt Gott bei uns? Vers 23. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Und wenn Gott in mir wohnt, wer wohnt denn auch in mir? Der Heilige Geist. Und wenn Gott und der Heilige Geist in mir wohnt, dann lebe ich aus der Kraft Gottes. Das ist eine biblische Wahrheit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Und bevor ich jetzt zum Schluss bete, möchte ich euch nochmal zurückführen zum Anfang der Bibel und zur Predigt und das nochmal zusammenfassen. Entwickle ein Ritual, wie du die Bibel liest. Nutze die modernen Kommunikationsmittel. Lass das Wort Gottes in deine Lebenssituation hinsprechen. Und dein Tank wird nur gefüllt, wenn du das auch im Alltag umsetzt, was der Silas euch gesagt hat, suche dir einen Ort der Ruhe. Heilige den Sabbat. Lies im Wort Gottes. Mache Lobpreis und Anbetung. Geh auf deine Knie. Das sind alle schöne Wahrheiten. Aber wenn wir sie nicht im Alltag praktizieren, lebe ich dann aus der Kraft Gottes? Ja oder nein? Die Antwort könnt ihr euch selber geben. Lass uns aufstehen und Gott beten und ihm danken, dass wir das Wort Gottes haben. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann lade ich dich ein. Komm zu Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir auch für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du ein guter, mächtiger und starker Gott bist. Ich danke dir, dass wenn wir dein Wort nicht nur hören, wenn wir dein Wort nicht nur lesen, sondern es auch im Alltag umsetzen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns da ganz viele Hilfestellungen gibst durch das Gebet, durch das, dass wir deine Stimme hören, durch den Heiligen Geist. Danke, dass du uns hilfst, dein Wort im Alltag umzusetzen. Du weißt, wo wir alle Hilfe benötigen. Und Jesus, möchte ich auch bitte, wer heute Morgen in der Gottesferne lebt, wer dich nicht persönlich kennt, wer sein Leben noch nicht dir übergeben hat, Herr, ich möchte dich bitte, möchte ich einladen, Geist Gottes, überführ du die Menschen, dass sie zu dir kommen. Ich danke dir, dass du zu jedem Einzelnen von uns gesprochen hast, dass wir dein Wort nicht nur lesen, sondern dass es auch eine Relevanz, einen Impact auf unser Leben hat im Alltag. Herr, wir möchten Menschen sein, an denen man dich sehen kann. Herr, wir sind deine Jünger und Jüngerschaft bedeutet, wir werden dir ähnlich. Herr, an uns soll man sehen, wer du bist und was du bist. Ich danke dir, dass du uns hilfst bei der Umsetzung. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass wenn wir dir vertrauen, du ein Belohner sein wirst, weil du das so versprochen hast. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt kommst und diese Wahrheit in unser aller Leben groß machst. Und Herr, du weißt auch, welche Schritte jeder Einzelne von uns heute Morgen gehen soll und muss. Ich danke dir, dass du ihm deine Kraft und deine Stärke gibst. Herr, wir preisen dich für deine Liebe und für deine Güte. Amen.